Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Höfer
und Lise Mix-Bieber.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid.
Absolut, denn in der letzten Folge hatten wir ja wieder einen Newscheck mit Dr. Stefan Albers am Start. Und heute freue ich mich aber sehr darauf, dass wir wieder zwei externe Gesprächspartner für euch im Gepäck haben. Und zwar wollen wir heute mit euch einen Blick auf die aktuelle Situation im Telekommunikationsmarkt werfen. Ja, in unserem Newscheck mit Stefan haben wir auch immer mal wieder nicht nur auf die Situation in Deutschland geschaut, sondern auch darauf, was eigentlich in Brüssel diskutiert ist und was das auch alles für die nationale Ebene heißt. Und da wird tatsächlich ja auch in der letzten Zeit immer sehr viel drüber gesprochen, dass die Europäische Union wettbewerbsfähiger werden soll im internationalen Kontext. Und quasi als Allheilmittel wird derzeit sehr häufig davon gesprochen, dass Unternehmen eigentlich nur innovationsfähig sein können, wenn sie über eine gewisse Größe verfügen. Ja, und vor diesem Hintergrund meint die EU oder meinen viele Akteure in Brüssel, dass Konsolidierungen wahnsinnig erstrebenswert seien. Aber ob diese These eigentlich überhaupt stimmt und wie vor allem auch regionale Carrier darauf blicken und was das für den deutschen Markt bedeuten kann, ja, das wollen wir heute mit unseren Gästen besprechen.
Ja, ganz genau. Und unsere Gäste sind heute zwei Personen, die uns schon ganz lange im Breko-Vorstand und im Breko allgemein begleiten. Sie haben zusammen nämlich über 17 Jahre Breko-Erfahrung. Und das sind Jens Prautsch und Alfred Rauscher. Herzlich willkommen, lieber Jens und lieber Alfred.
Hallo.
Guten Morgen.
Hallo auch von meiner Seite aus, ihr zwei. Und dann würde ich mal sagen, stellen wir euch mal ein kleines bisschen besser vor, damit die Gäste euch auch noch mal besser einordnen können. Alfred, genau, du bist seit 26 Jahren Geschäftsführer der ERCOM. Das ist tatsächlich schon ganz schön lange. Und seit 2012 schon auch im Breko-Vorstand aktiv. Und du bist auch ein wirklich wahnsinnig treuer, echt digital vernetzt Zuhörer, Alfred. Ja, wir haben gehört, dass der Podcast bei euch tatsächlich in Endlosschleife in den Büros abläuft. Ist das immer noch so?
Ist immer noch so, zum Leidwesen ab und zu meiner Belegschaft, genau. Aber Redundanz ist Sicherheit und was man öfter hört, das
prägt sich ein.
Genau.
Toll.
Ja, umso schöner, dass wir dich jetzt endlich einmal selbst hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen, Alfred. Dann wird die nächste Folge für die Belegschaft vielleicht auch noch mal ein bisschen spannender. Und dann haben wir natürlich noch unseren zweiten Gast hier, Jens Prautsch. Jens ist seit 2021 CEO bei dem Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser oder auch UGG genannt und fast genauso lange auch Mitglied hier bei uns im Vorstand des Breko. Ja, und das Unternehmen UGG ist seit 2020 aus einem Joint Venture aus Allianz und Telefonica Group hervorgegangen. Die über 350 Mitarbeitenden, die inzwischen bei UGG tätig sind, fokussieren sich ganz besonders auf den FTTH-Ausbau im ländlich- und halbländlichen Raum mit dem Ziel, vorrangig Gemeinden und Kommunen mit bis zu 10.000 Haushalten mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Ja, Jens, ich glaube, man kann sagen, da habt ihr schon einiges bewegt in den letzten Jahren und wir freuen uns sehr, heute mehr darüber und über euer Geschäftsmodell zu hören.
Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Und die Ehre sozusagen der langjährigen Vorstandstätigkeit, die gehört natürlich zum Großteil dem Alfred, der sozusagen da definitiv mehr beigetragen hat als meine Wenigkeit.
Das kann ja noch kommen.
Genau, das kann noch kommen. Ja, ihr zwei, aber bevor wir wirklich in unser heutiges Gespräch einsteigen, wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal ermöglichen, auch noch ein bisschen was von euch zu hören und euch ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Und dazu haben wir wie immer unsere Highspeed-Fragerunde vorbereitet. Genau, wir nennen euch gleich nacheinander immer zwei Optionen und ihr antwortet einfach nacheinander, indem ihr euch für eine der beiden Optionen entscheidet. Ich würde sagen, Jens, du beginnst immer mit deiner Antwort und Alfred kommt dann danach. Seid ihr dafür bereit?
Gerne.
Gerne.
Das ist übrigens heute die Bayern-Version, also könnt ihr gespannt sein. So, wir starten. Wohnen in der Stadt oder lieber auf dem Ländle?
Auf dem Land.
Ja, absolut Land.
München oder Regensburg?
Regensburg.
Ja, danke.
Du also auch, Alfred, ja?
Ja, hallo.
Selbstverständlich. Super. Okay, es geht weiter. Oktoberfest, jährliche Tradition oder Touristenmagnet?
Touristenmagnet.
Ja, Touristenmagnet, absolut.
Mhm. Chiemsee oder Bodensee?
Ah, Chiemsee.
Ja, ich auch Chiemsee.
Mhm. Homeoffice mit Alpenblick oder Büro in der City?
Homeoffice mit Alpenblick.
Büro in der City.
Mhm, interessant. Okay, zum Feierabend. Isar-Spaziergang oder Stammtisch?
Isar-Spaziergang.
Sport.
Oh, okay.
Fantastisch.
Also das schnelle Laufen an der Isar entlang.
Ja, was immer. Also Spaziergang, das ist nichts.
Nee. Okay, lieber schneller. Okay, letzte Frage. Kaiserschmarrn oder Apfelstrudel?
Kaiserschmarrn.
Ja, Kaiserschmarrn.
Super.
Ja, vielen Dank euch für die kleine Highspeed-Fragerunde. So eine Portion Kaiserschmarrn, das wäre jetzt natürlich noch was.
Ja, gerade bei dem Wetter.
Jetzt sind wir mal an der Podcast-Folge dran. Ja, wir starten unsere Fragen, die jetzt etwas umfangreicher werden als in der Highspeed-Fragerunde. In der Einleitung haben wir euch und eure Unternehmen ja schon ganz kurz vorgestellt, aber ich würde sagen, wir schauen zu Beginn noch einmal etwas genauer drauf. Ihr seid beide in Bayern angesiedelt. Das haben wir gerade durch die Highspeed-Fragerunde schon näher beleuchtet. Du, Jens, in Ismaning und du, Alfred, in Regensburg. Das heißt, den bayerischen Standort habt ihr schon mal gemeinsam. Ihr unterscheidet euch mit euren Unternehmen in Struktur und Art aber ja ganz stark. Denn ihr, Jens, seid ein eher jüngeres Unternehmen mit über 350 Mitarbeitern, über 40 Nationalitäten, ein Privatinvestor der Allianz und der Telefonica als großer, auch international gut bekannten Muttergesellschaft bzw. Anteilseignerin im Hintergrund. Und Alfred, ihr seid schon ein bisschen länger am TK-Markt. Die Aircom gibt es nämlich seit 1997. Und ihr seid ein kommunales Unternehmen mit mehr als 130 Mitarbeitenden und 100%ige Tochter der Stadt Regensburg. Habt also einen ganz regionalen Bezug. Jetzt würde uns natürlich mal total interessieren, dass ihr uns ein bisschen genauere Einblicke geben könnt, wie eure Geschäftsmodelle jeweils aufgebaut sind und was die Idee dahinter ist. Jens, vielleicht magst du mal starten.
Kann ich gerne tun. Ein bisschen was hast du ja schon gesagt. Wir sind ein Joint Venture von Allianz und Telefonica, die beide 50-50 Anteile halten und die in den deutschen Markt eingetreten sind, um Glasfaser auszubauen. Und das machen wir auch. Also wir bauen und betreiben ein Glasfasernetz bis in die Wohnung. Das heißt ein FTTH-Netz. Und bauen dabei mit Schwerpunkt in regionalen Strukturen aus, in ländlichen Regionen. Über Zeit ist das so ein bisschen, sind wir auch näher an die Städte oder größere Gemeinden rangegangen. Aber der Fokus ist ganz klar der ländliche Raum, also dort, wo heute Breitbandversorgung noch nicht so optimal ausgeprägt sind. Wir sind ein, wie es immer so schön heißt, Wholesaler. Das heißt, wir bauen und betreiben das Netz, haben aber keine direkte Endkundenbeziehung, bieten also keine Services direkt an Endkunden an, mit einer Einschränkung, da komme ich gleich noch dazu, sondern bieten ein Vorleistungsprodukt unterschiedlichen Internet-Service-Providern an. Das können nationale sein, wie es zum Beispiel die O2 ist. Das können aber auch regionale Anbieter sein, wie zum Beispiel die Thüringer Netcom oder Stiegeler und weitere, die wir bei uns auf dem Netz haben. Ich habe gesagt, ist so ein bisschen eine kleine Einschränkung, was den Endkundenkontakt betrifft. Wir haben im letzten Jahr im Dezember die Infra-Fiber-Gruppe gekauft. Und in dem Zuge sind auch die Service-Provider Leonet und BBV, die Marke Toni, zu uns gewechselt. Und über die, insbesondere die Leonet, sind wir jetzt auch im Endkundenkontakt. Das ist vielleicht mal so zusammengefasst, wer wir sind.
Ja, danke für die Vorstellung, Jens. Alfred, magst du mal noch anknüpfen mit ein paar weiteren Einblicken zur Aircom?
Also so wie wir heute unterwegs sind, war das ja nicht schon immer. Wir wurden in der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes damals gegründet als Tochter des lokalen Energieversorgers und haben unser Geschäftsmodell in den letzten knapp 30 Jahren laufend gewandelt und angepasst, sodass wir heute zu dem gekommen sind, wo wir heute sind. Und heute sind wir 100% kommunal und haben einen klaren Auftrag, ein flächendeckendes Glasfasernetz, FTTH, in Regensburg zu errichten und auf diesem Netz einen maximalen Dienstewettbewerb den Unternehmern, den Bürgern anzubieten.
Okay, super spannend. Also vielen Dank auch, dass ihr das nochmal uns ein bisschen erläutert habt, wie auch die Ideen hinter euren Geschäftsmodellen aussieht. Und jetzt hat man ja bei eurer Vorstellung auch gehört, ihr verfolgt zwar beide unterschiedliche Ansätze, tut aber beide wahnsinnig auch viel mit euren Unternehmen für den Glasfaserausbau, gerade auch in der Fläche, auch in den ländlich geprägten Regionen, aber auch zunehmend im städtischen Gebiet. Ich hatte in meinem Intro ja auch jetzt angesprochen, wie viel gerade in Brüssel drüber gesprochen wird. Mensch, die Kleinen, die können gar nicht mehr das alles leisten. Wir sind zu langsam, wir brauchen die großen Unternehmen, wir sollten uns doch alle am besten konsolidieren, denn ein Großer, der kann es am besten alleine. Wenn ihr sowas jetzt hört, was macht das mit euch? Wie steht ihr dazu? Vielleicht, Alfred, magst du diesmal starten?
Gerne. Also da stellt's mir die Nackenhaare auf. Ja. Das ist so das Trostszenario und da bin ich also überhaupt nicht dabei. Weil zunächst müssen wir uns mal überlegen, was ist eine Innovation? Wo entsteht eine Innovation? Und Innovation, glaube ich, entsteht oft schon im Kleinen, im Lokalen. Und da muss man sich überlegen, das, was wir tun, ist es überhaupt Innovation oder ist es die Basis für Innovation? Also wir als ERCOM bauen ein Glasfasernetz und ein Glasfasernetz würde ich jetzt nicht als die Wahnsinnsinnovation bezeichnen. Weltweit sind 72% der Breitbandanschlüsse auf Glasfasertechnik, also die Innovation war da vielleicht mal vor 50 Jahren, ja, als man die Glasfaser als Medium entdeckt hat. Also insofern schaffen wir die Basis für Innovation mit der Infrastruktur. Und wenn man Innovation dann groß machen möchte, ja, dann brauchst du unter Umständen deutlich Kapital. Also ein Satellitennetz, das könnten wir als kleine ERCOM nicht machen. Aber hier in der Stadt lokal mit unseren Kenntnissen des lokalen Marktes, mit den Kenntnissen vor Ort, mit den Synergien, die wir haben, können wir sehr gut und sehr effizient hier ein flächendeckendes Glasfasernetz errichten.
Ja, Stichwort Basis für die Innovation ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, also ohne Glasfaser geht da, glaube ich, nicht so viel Innovation mit einher. Aber Jens, vielleicht mal in eure Richtung geschaut. Ich meine, ihr habt ja jetzt durchaus, du hast ja eben auch kurz erwähnt, ihr habt die Infrafiber ja auch aufgekauft. Ist das schon ein Stück weit eine regionale Konsolidierung? Findet ihr das vielleicht doch ganz gut?
Ich glaube, zum Thema Konsolidierung und welche Rolle das spielt, in welcher Phase des Marktes, ich glaube, da kommen wir ja später auch noch dazu. Aber ich finde, Alfred hat das schon sehr gut zusammengefasst. Ich würde vielleicht ergänzen wollen an der Stelle, dass es so ein bisschen abhängt, in welcher Rolle ich gerade bin. Sozusagen als Privatbürger und Zeitungsleser sind wir ja nicht die einzige Branche, in der gerade das Thema europaweite Konsolidierung gepusht wird, um sozusagen Europa stark nach außen hin darzustellen. Ich glaube, wir kriegen alle die Diskussion rund um die potenzielle UniCredit-Übernahme der Commerzbank mit, wo ja auch die Idee eines starken paneuropäischen Bankenplayers im Vordergrund steht. Oder wir sehen auch, ich habe diese Woche einen sehr spannenden Artikel gelesen über Moderna und BioNTech, also zwei der Unternehmen, die eigentlich sehr eher kleiner waren und in die Impfgeschichte reingewachsen sind, die jetzt über Milliarden Kapital verfügen, also über Größe, und jetzt sich eigentlich ganz anderen Themen widmen können, die wirklich auch Größe erfordern, wie Krebsmedikamente zum Beispiel, um da erfolgreich zu sein. Also insofern glaube ich, ist es genauso wie Alfred gesagt hat, Größe allein macht noch kein innovatives Unternehmen, sondern für mich ist Innovation natürlich, Dinge anders und neu zu machen, aber auch das Wie spielt eine Rolle. Also es ist nicht nur ein Produkt oder ein Service, der neu kommt, sondern manchmal sind es auch die Dinge, die man in einer bestimmten Art und Weise innovativ machen kann. Und ich glaube schon, dass wir etwas kleineren Unternehmen dort eine wesentliche Rolle spielen, mal ganz davon abgesehen, dass der deutsche Glasfasermarkt, glaube ich, immer noch in den Kinderschuhen ist, wie wir wissen, und da noch viel zu tun ist und eben die kleineren Unternehmen dort auch eine wesentliche Rolle spielen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, dass die kleineren Unternehmen eine wesentliche Rolle spielen. Eine sehr wesentliche ja sogar. Das hat die diesjährige Brico-Marktanalyse auch wieder gezeigt. In den letzten Jahren wurde der Glasfaserausbau nicht besonders stark von dem ehemaligen Monopolisten vorangetrieben, sondern ganz besonders auch von der Vielzahl an kleinen Unternehmen, die auch heute als alternative Netzbetreiber über 2/3 des Glasfaserausbaus stemmen. Also das ist ja ein richtig relevanter Anteil. Und trotzdem stehen diese Vorwürfe und Annahmen aus Brüssel ja im Raum, dass es mit unserer Marktstruktur in Deutschland nicht funktionieren kann. Wie blicken denn eure Eigentümer und Investoren auf diese Vorwürfe? Gibt es da Überlegungen, eure Geschäftsmodelle vor diesem Hintergrund perspektivisch irgendwie anders auszurichten oder vertraut ihr auf eure bisherigen Strategien und bleibt bei eurem Kurs? Jens, vielleicht magst du gerade nochmal anknüpfen.
Also erstmal, glaube ich, muss man natürlich sagen an der Stelle, je höher man ist sozusagen den Berg runterschaut, umso kleiner wirkt alles. Und das ist vielleicht auch aus EU-Sicht der Fall. Denn je weiter ich weg bin, umso undifferenzierter ist das Ganze. Die Länder in Europa sind sehr unterschiedlich. Sie sind in einer unterschiedlichen Entwicklungsphase und dementsprechend ist es, glaube ich, relativ schwer, so ein Average-Durchschnitts 80-20 Problem zu definieren und dafür eine Lösung zu finden. Wir sind als Deutschland leider komplett hinterher. Und dementsprechend wird es einfach darauf ankommen, dass alle ihren Beitrag leisten, um in kürzestmöglicher Zeit eigentlich dieses Netz auszubauen. Das wird eine Telekom alleine nicht können, zumindest nicht in der Zeit. Und dementsprechend, glaube ich, muss man das bei allem berücksichtigen. Das ist auch, um die Frage dann konkret auch noch zu beantworten, die Sicht unserer Investoren, die natürlich hierin eine Chance sehen für uns, hier teilzuhaben. Und auch den Beitrag zu leisten. Da geht es weniger um Innovation oder Innovationsfähigkeit, sondern es ist ein Beitrag, den wir auch als Unternehmen leisten, um Deutschland der Digitalisierung näher zu bringen und den Ausbau nach vorne zu treiben. Das Geschäftsmodell selber müssen wir dabei regelmäßig anpassen, weil sich allein in den letzten 5 Jahren der Markt so stark geändert hat, wo wir vielleicht am Anfang noch alle im Gold Rush waren, weil so viel Geld plötzlich im Markt war, so viel Kapazität, hat sich da, glaube ich, mittlerweile eine gewisse Ernüchterung breit gemacht. Und nur diejenigen, die eine klare Strategie nach vorne haben, die substanziell starke Gesellschafter im Hintergrund haben. Und das haben die Regionalen, wie Alfreds Aircom, aber das haben auch wir. Diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, die sind dann vielleicht auch schon früher mit einer Konsolidierung konfrontiert, wie wir das jetzt auch bei dem einen oder anderen in den letzten 2 Jahren gesehen haben und eben auch bei der Infrafiber.
Ja, ganz spannend. Und Jens, du hattest eben auch erwähnt, die Telekom alleine wird es ja auch nicht erreichen und nicht schaffen, Glasfaser komplett auszubauen in Deutschland. Alfred, vielleicht greifst du die Frage auch nochmal auf, aber vielleicht auch nochmal mit dem Hintergrund. Du sagtest ja auch, ihr tragt eine kommunale Verantwortung. Ist das vielleicht auch etwas, was euch unterscheidet von einer deutschen Telekom?
Also ich habe die Bürger, die Politik und die Verwaltung überzeugt, dass wir in Regensburg das Glasfasernetz selber bauen. Das überlassen wir keinen Dritten, das machen wir selbst. Nicht nur heute, sondern am Morgen und übermorgen. Also das ist ein langfristiger Ansatz im Hinblick auf Daseinsvorsorge, kann man das sehen. Und da gehen alle mit und da sind alle wirklich happy damit. Das Netz gehört uns. Wir sind ja schon bei 70%, haben wir ja schon in der Vergangenheit fertig gemacht. Und dann ist einfach wichtig, um die Innovation, die du vorher beschrieben hast, mit Blick auf Brüssel, auch vor Ort wirksam werden zu lassen, dass du maximales Angebot auf das Netz bekommst. Also alle Nachfrager, alle Anbieter einladen zur Party, kommt auf unser Netz, keine Zugangsbarrieren aufbauen, ja. Was ja oft passiert, ja, dieser vermeintliche Schrei nach Größe geht da immer mit irgendwelchen Restriktionen im Zugang einher, ne? Die wollen immer den First Mover Vorteil langfristig monetarisieren, das ist ja nicht unser Ansatz. Wir sagen, die Party macht dann richtig Spaß, wenn ganz viele Leute da sind, ganz viel Innovation dadurch entsteht und dann ist das Netz attraktiv und verstärkt sich, ist ein selbstverstärkendes Moment. Also insofern sind unsere Gesellschafter, was die Bürger sehen, sehr, sehr happy mit unserem Ansatz.
Alfred, jetzt hast du schon ganz konkret das Stichwort Kooperationen genannt, beziehungsweise Party, zu der du viele einladen möchtest auf den Netzen. Und das Thema Kooperation hat ja wirklich enorm an Relevanz gewonnen in unserem deutschen Markt. Gerade jetzt in diesem Jahr, es scheint irgendwie das Jahr der Kooperationen zu sein. Alfred, bei dir gehen wir auf das Thema gleich nochmal ein, aber Jens, ihr habt in der letzten Zeit wirklich so einige neue Kooperationen bekannt gegeben. Dazu kannst du doch gerne nochmal was teilen und vielleicht auch direkt darauf eingehen, welchen Vorteil denn Kooperationen aus deiner Sicht im Vergleich zu Konsolidierungen haben. Einmal für euch, aber dann eben besonders auch für die Kunden und Kundinnen.
Also grundsätzlich, glaube ich, subsumiert man natürlich manchmal sehr allgemein sehr viel unter dem Stichwort Kooperationen. Da sind natürlich auch sehr viele Lieferleistungsbeziehungen dabei, die den Namen eigentlich nicht verdienen. Die mögen auch in einem positiven Spirit natürlich passieren. Aber am Ende des Tages, wenn die ISPs bei uns eine Vorleistung einkaufen, dann ist das erstmal eine Lieferleistungsbeziehung. Jetzt ist es so, dass wir bei einigen dort auch mehrere Aufgaben in der Wertschöpfungskette übernehmen. Das heißt, wir betreiben zum Beispiel den Vertrieb für sie oder schauen uns auch Ausbaugebiete gemeinsam an. Dann geht das so langsam in Richtung einer Kooperation, wo man eigentlich versucht, gemeinsame Ziele umzusetzen. Ich persönlich glaube, dass in der Phase, in der wir sind, in der wir ja schnell die Netze ausbauen wollen jetzt in Deutschland oder auch sie schnell füllen wollen, der kooperative Ansatz extrem wichtig ist, um hier Möglichkeiten zu finden, auch die wirtschaftliche Situation für die beiden Partner schnell zu optimieren, weil das ist ja so ein bisschen der Druck, unter dem wir alle stehen. Nicht nur sozusagen die Joint Venture Getriebenen, sondern alle, weil auch nicht nur ein Private Equity Partner möchte einen Return haben, sondern das wollen am Ende des Tages alle. Und wir können nicht existieren und Arbeitsplätze garantieren, wenn wir nicht positiv wirtschaften. Also die Kooperationen sind hier wichtig. Ein spannendes Modell für mich ist zum Beispiel auch das, was wir mit der VitroConnect machen, wo wir auf der einen Seite eine Lieferleistungsbeziehung haben für einen operativen Dienst, wo wir aber auch diesem Partner die Möglichkeit bieten, kleinere ISPs zu konsolidieren, denen die Möglichkeit geben, kostengünstig Zugang zu unserem Netz zu bekommen und mit dem Partner hier eigentlich das Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und in der jetzigen Phase sind diese Art von Kooperationen sind essentiell. Das heißt aber nicht, wenn irgendwann mal die Netze gebaut sind, dass das dann vielleicht immer noch das beste Mittel ist. Vielleicht sind es dann Konsolidierungen, die helfen werden, die Effizienz der Geschäftsmodelle zu optimieren, weil man dann einfach größere Volumen zusammenfasst, günstiger einkaufen kann und so weiter. Das wird sich aber noch zeigen.
Definitiv. Alfred, ihr verfolgt den kooperativen Ansatz, wie Jens es gerade genannt hat, ja auch schon etwas länger. Gib uns doch gerne mal einen Einblick, wie ihr euch da aufgestellt habt. Und ich glaube, was du gerade auch noch gut beantworten kannst, ist mal die Frage, worauf man aus deiner Sicht denn achten muss, wenn man Kooperationspartner sucht oder Anfragen von potenziellen Partnern erhält, weil wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass so eine Kooperation auf Augenhöhe stattfindet, auch wenn zum Beispiel eins der Unternehmen erstmal deutlich marktmächtiger ist. Wie bist du das angegangen? Worauf hast du da geachtet und Wert gelegt?
Ja, zunächst möchte ich mal beim Jens anknüpfen und er hat das sehr schön beschrieben. Vieles, was Kooperation heißt, ist eigentlich eine Lieferleistungsbeziehung. Und mir wird der Begriff allgemein ein bisschen zu inflationär verwendet, dieses Kooperation. Was sehe ich unter einer Kooperation? Unter Kooperation ist für mich eine langfristige Zusammenarbeit zwischen beteiligten Unternehmern, wo jeder versucht, seine Besonderheiten, die er hat, und das können Ressourcen sein, das können Kenntnisse sein, das können Fähigkeiten sein, einbringt in die Kooperation, um am Ende des Tages bei seiner individuellen Zielerreichung weiterzukommen, als wie wenn er es alleine machen würde. Also insofern muss man da am Anfang mal gucken, wo möchte ich überhaupt hin und wo möchte der, mit dem ich langfristig zusammenarbeiten möchte, welches Ziel verfolgt das Unternehmen. Und dann schaut man, haben wir da ein Match irgendwo in diesem Zielkorridor und wo sind die individuellen Stärken? Und das kann man einmal, also wir haben sowas zum Beispiel gemacht, haben ein Tochterunternehmen gegründet, auch schon vor, keine Ahnung, 17 Jahren oder so. GFIT heißt es, dort produzieren wir gemeinsam einen Sprachdienst, betreiben da einen Softswitch und das wäre alleine für uns aufgrund der Skaleneffekte nie möglich gewesen, aber in der Kooperation geht das sehr gut. Jeder kann mitarbeiten und hat da draußen Vorteil. Genau. Und das andere Thema, was wir aktuell machen, wir haben ja eine Kooperation mit der Telekom. Da arbeiten wir 30 Jahre lang zusammen und lassen das Netz teilweise durch die Telekom füllen, das wir bauen. Nicht nur durch die Telekom, natürlich auch selbst. Wir haben selbst Produkte, wir bieten auch Open Access an. Aber wenn jemand 30 Jahre bereit ist, mit dir zusammenzuarbeiten und auch einen Teil des Invest nimmt, dann ist das schon ein deutlicher Signal. Vielleicht noch angeknüpft mit Konsolidierung. Ich glaube, wichtig ist bei einer Kooperation, es bleiben ja rechtlich selbstständige Unternehmen übrig. Und diese rechtlich selbstständigen Unternehmen haben unterschiedliche Ziele. Und die Ziele können sich auch entlang der Zeit verändern. Das heißt, ich werde immer wieder mal in Frage stellen, ist die Kooperation, die ich gerade praktiziere, nur das richtige Modell oder muss ich da irgendwas dran verändern? Also insofern, was heute Kooperation ist, kann in 5 Jahren ganz anders aussehen. Bei einer Konsolidierung weiß jeder, ne, da bleibt halt einer übrig und dann gibt es halt ein Ziel. Also insofern ist dieses Thema Kooperation, wenn wir Vielfalt betrachten, wenn wir Innovation, wo ja auch irgendwie aus Vielfalt rauskommt, schon ein gutes Modell, um da die Party am Laufen zu halten, um bei dem Wort von vorher zu bleiben.
Ja, die Party am Laufen halten, das ist, glaube ich, das Stichwort. Ja, wie du schon eben gesagt hast, man kann auch mit marktmächtigem Unternehmen eine faire Kooperation durchaus abschließen. Wichtig ist es aber natürlich auch immer bei jeglicher Kooperation zu schauen, dass sie auf Augenhöhe stattfindet. Und da diskutieren wir ja auch sehr, sehr viel bei uns im Verband darüber, um da möglichst faire Kooperationen auf dem Markt zu ermöglichen. Ja, Jens hatte eben schon das Stichwort VitroConnect gebracht. Ihr habt euch dazu entschieden, über VitroConnect ist ja eine Open Access Plattform in Deutschland. Das müssen wir an der Stelle vielleicht nochmal dazu sagen, auch hier mit der VitroConnect zu kooperieren. Alfred, ihr habt, glaube ich, auch eine Kooperation mit der VitroConnect abgeschlossen. Magst du nochmal erklären, warum es aus eurer Perspektive einen Vorteil hat, auch für Kundinnen und Kunden?
Also das mit VitroConnect würde ich als Lieferleistungsbeziehung bezeichnen, nicht als Kooperation. Jetzt gar nicht wertend betrachtet, sondern ich habe vorher gesagt, was sehe ich langfristig im Modell. Und da ist VitroConnect einfach ein toller Aggregator, der hat viele Nachfrager schon aggregiert, hat die Prozessschnittstellen fertig und das gibt's out of the box. Und es macht natürlich absolut Sinn, in der jetzigen Marktphase mit so einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Vielfalt auf das Netz zu bekommen. Und das war für uns ein entscheidender Punkt, zu sagen, VitroConnect ist jetzt da genau der Richtige.
Mhm. Also Vielfalt auf dem Netz ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Stichwort, auch genau. Insbesondere für die Endkunden und Endkunden. Auslastung der Netze, Jens, hast du ja auch eben auch schon gesagt. Ne? Genau, auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Das, was du vorher gesagt hast mit Augenhöhe, also da darf man sich natürlich auch nicht in Sicherheit wiegen. Ne? Also du musst in dem Markt schon ausgeschlafen haben. Und gerade es gibt ja der Größe nach, zumindest bei uns, eine Wahnsinnsasymmetrie, ja. Und wie gesagt, also da darfst du dich keine Sekunde in Sicherheit wiegen. Da musst du jeden Tag dich hinterfragen, sind es noch meine Ziele, die da gerade vertreten werden? Und unter Umständen, wo ist die Exit-Tür?
Auf jeden Fall ausgeschlafen zu sein, das ist, glaube ich, super wichtig. Wahnsinnig wichtig. Ja, jetzt habt ihr hier zwei ja auch schon immer mal wieder auch durchblicken lassen, wie ihr denkt, wie sich der Markt auch entwickeln kann in den nächsten Jahren. Vielleicht gibt es einige Konsolidierungen, aber so einen großen Player seht ihr jetzt vielleicht nicht, meine ich jetzt durchgehört zu haben. Aber lasst uns doch auch gerne einmal auch zum Abschluss einen Blick in die Zukunft wagen und einfach mal schauen, in 10 Jahren, was ist eure Einschätzung? Wie wird der deutsche Telekommunikationsmarkt in 10 Jahren aussehen? Haben wir dann nur noch einen großen Player oder sind es 2 oder 3 oder doch noch 200. Was denkt ihr? Jens, vielleicht magst du mal starten.
Ich bin ja Grundoptimist. Insofern glaube ich schon, dass wir in 10 Jahren ist ein Zeithorizont, der ausreichend lang genug ist, um tatsächlich viele der Hindernisse, die wir heute sehen, zu überwinden. Also erstmal glaube ich, dass wir tatsächlich dann ein flächendeckendes Glasfasernetz haben und wir hoffentlich auch in einer Situation sind, in der wir das Kupfernetz abgeschaltet haben oder kurz davor sind. Abgeschaltet
hoffentlich.
Haben
wir ja, ist,
ja. Und wir wie auch. Auch schon von Alfred, ja, und wie schon von Alfred gesagt, haben wir dann ausreichend Auswahl und Wettbewerb auf dem Netz, der es den Endkunden ermöglicht, sich eigentlich die Marke, den Dienst, von wem auch immer auszusuchen, wie sie es gerne hätten. Also das daran glaube ich auch und das werden wir sehen. In dem Zuge glaube ich schon, dass sich insbesondere auf der Netzausbau- und Betriebsseite eine Konsolidierung ergeben haben wird, damit man einfach mit entsprechenden Skalen möglichst effizient, kosteneffizient das Geschäft betreiben kann. Das wird passiert sein. Da braucht es auch nicht jeden der Großen. Damit nehme ich explizit aus an dieser Stelle natürlich die heute bekannten Marken, aber auch, und so hoffe ich, die regionalen Spieler, weil die natürlich auch für ihre jeweilige Region einfach eine, wie es so schön heißt, Trusted Brand sind und hier einfach wichtig sind für den Lokalspirit und einfach für das Gefühl der Menschen in der jeweiligen Region. Also ja, weniger und konsolidiert, aber mit ausreichend großer Auswahl.
Alfred, bist du da genauso optimistisch wie Jens?
Ja, also ich bleibe mal bei der Party. Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren eine Wahnsinnsparty am Laufen haben, die sich durch Vielfalt auszeichnet und wo ganz bunte Vögel da rumrennen und es jeden freut, da dabei zu sein. Ja, also das, da glaube ich dran, es gibt nicht ein Modell, das überall passt, sondern die Vielfalt wird es ausmachen. Wir werden ein deutliches Stück professioneller alle werden müssen. Automatisierte Geschäftsprozesse und. Ja, und so ein Netz, es kommt ja dann, jetzt sind wir in der Netzbauphase, das ist rein vorwärts, aber ein Netz effizient zu betreiben und jeden Tag da hohe Qualität zu liefern, ist eine ganz andere Aufgabe. Ja, und da wird sich schon die Spreu vom Weizen trennen. Und da bin ich auch beim Jens, dass nicht jeder, der heute ein Netz baut, morgen das auch leisten kann und auch leisten will. Das sind ganz spezielle Aufgaben und da macht eine gewisse Größe einfach beim Betrieb her auch schon einen Sinn, um das effizient darzustellen. Wir werden dann die Geburtswehen, die wir in dem Markt noch haben, ein Stück weit, wie gesagt, überwunden haben. Wir werden Fiber to the Home, zumindest wir in Regensburg, sind schon ein bisschen eher fertig, da brauchen wir keine 10 Jahre mehr, wird Flächendecken zur Verfügung stellen und jeder wird einen Aircom-Anschluss haben. Und da freue ich mich ganz
besonders. Ja. Fantastisch.
Ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir in 10 Jahren schon eine richtig starke Glasfaser-Party feiern, Alfred, um bei deinem Ansatz zu bleiben, und eine ganz große Strecke des Upgrades von Kupfer auf Glasfaser in der Infrastruktur geschafft haben und sind dann gespannt, wie der Markt sich in Sachen Kooperation und Konsolidierung entwickeln wird. Ja, ihr zwei, dann sind wir damit tatsächlich auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Es war total spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht mit euch.
Ja, uns auf jeden Fall auch. Und ganz lieben Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude beim Hören der Folge, wie wir beim Aufzeichnen hatten. Abonniert sehr gerne Echt Digital Vernetzt und bleibt mit uns digital verbunden. Bis zur nächsten Folge. Bleibt weiterhin echt digital und vernetzt und kümmert euch um den Glasfaseranschluss. Bis bald. Tschüss.
Das war Echt Digital Vernetzt, der Breko-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.